NDR Info. Forum am Sonntag.
Ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass spätestens seit 2008, seit der Finanzkrise, ein neues Interesse an Marx besteht. Die Krise, die immer als erledigt und sofort überwunden gilt, ist in Wahrheit eine Krise, die zum System gehört.
Das finde ich auch das Große, was man von Marx eben lernen kann, dass alles eine soziale Angelegenheit ist, dass es darum geht, sich zu organisieren und dass man die Dinge in die eigene Hand nehmen kann.
Marx Reloaded – Die Renaissance des Kapital von Katharina Jetter.
Vor 200 Jahren wurde Karl Marx in Trier geboren. Vor etwas mehr als 150 Jahren wurde in Hamburg sein Hauptwerk Das Kapital veröffentlicht. Deshalb hat das Hamburger Museum der Arbeit ihm und seinem Werk eine große Ausstellung gewidmet. Die ist nicht trocken theoretisch angelegt, sondern assoziativ und spielerisch, so Mario Bäumer, der Ausstellungsmacher. Gleich im ersten Raum steht der Besucher unvermittelt zwischen hohen Supermarktregalen, in denen ordentlich aufgereiht weiße Dosen mit schwarzen Aufschriften stehen, darunter jeweils ein Preis.
Hier sehen wir 1924 Dosen und sie sind hier tatsächlich mit den unterschiedlichsten Begriffen beklebt. Am Anfang haben wir dann eben Waren des alltäglichen Lebens, Obst, Gemüse. Dann geht es immer mehr ins Abstrakte.
Von Begriffen wie Brot, Fleisch, Salz, Kokosnuss, Sauerkraut, Anzug, Krawatte zu Wohnraum, Glück, Kunst, Zeit.
Irgendwann kommen wir jetzt hier zu dem Wort Spaß. Ne, kann man Spaß kaufen? Und dann geht es weiter zu Gesundheit. Ist Gesundheit eine Ware? Ist Liebe eine Ware? Ist Sex eine Ware? Ist eigentlich alles eine Ware? Und man wird vielleicht von selber darüber nachdenken, das wäre unser Ziel, sich zu fragen, gibt es etwas auf der Welt, was keine Ware ist?
An der Supermarktwand steht der erste Satz des Kapitals. Er lautet: Der Reichtum der Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint uns als eine riesige Warensammlung.
Das ist ja so ein Satz, den ganze Generationen unterschiedlich ausgelegt haben, wo Lesekreise schon am ersten Satz einhaken. Aber man kann sicherlich festhalten, dass es ein wichtiges Wort ist, erscheint uns. Und hier wird auch gefragt, worin besteht der Reichtum der Gesellschaft? Ist Geld der Faktor, der unseren Reichtum der Gesellschaft bestimmt? Sind es Statussymbole? Und gibt es eben auf der Welt etwas, was man nicht kaufen kann? Ist vielleicht Freundschaft viel mehr wert als Geld? Und das ist dann etwas, was zeigt, wie aktuell Marx heute noch ist.
Mario Bäumer geht ein paar Schritte durch den Supermarkt und bleibt vor einer Vitrine stehen.
Karl Marx, gerade in heutigen Zeiten, wo man vom Comeback spricht, wird selbst zur Ware. Wir haben hier ein T-Shirt bedruckt mit dem Titelblatt der Erstausgabe 1867. Ein Babybody mit Karl Marx vorne drauf. Es gibt die Spieluhr hier für 200 Euro mit der Aufschrift Karl Marx singt und tanzt die Internationale. Es gibt die Kaffeetasse, den Zollstock, die Spardose, den Babytopf und den Geschenkgutschein.
Die Kapitalausstellung im Hamburger Museum der Arbeit spannt einen großen Bogen. Von der Entstehungszeit des Werks im anbrechenden Industriezeitalter bis zu aktuellen Fragen von Produktion und der Verteilung von Reichtum und Armut. Mario Bäumer betritt den Raum Das Kapital schreiben.
Als Auftakt in diesem Raum schreiben haben wir ein Briefzitat von Marx an Engels aus dem Jahr 1851. Ich bin so weit, dass ich in 5 Wochen mit der ganzen ökonomischen Scheiße fertig bin. Das ist tatsächlich so, dass Marx davon ausgeht, ganz schnell sein ökonomisches Hauptwerk abzuschließen. Marx beschäftigt sich 1851 schon mehrere Jahre mit Wirtschaftsfragen und glaubt wirklich, er kann das. Er schickt auch Gliederungen so in den 1850er Jahren, aber es dauert eben noch 16 Jahre, bis der erste Band des Kapitals fertig ist.
Die Bände 2 und 3 des Kapitals erscheinen erst nach Marx' Tod von Friedrich Engels herausgegeben. Die beiden Männer haben eine lebenslange Freundschaft verbunden, erklärt Mario Bäumer. Friedrich Engels habe Karl Marx und seiner Familie oft finanziell über die Runden geholfen, ihn aber auch politisch beeinflusst.
Und Engels ist eben kein Philosoph, sondern, man weiß, ein Fabrikantensohn, der auch die Fabrik von innen kennt. Marx kennt keine Fabrik von innen. Und er stößt auch in Gesprächen mit Engels darauf, kann sich von diesem abstrakt-philosophischen lösen und sagen, ich will eigentlich realistisch gucken, wie geht es den Arbeitern, wie geht es den Menschen, wie könnte ein gerechtes System aussehen. Und dann ist es eben für ihn das Grundübel der Welt im Kapitalismus liegend. Nicht im Kapitalisten, nicht in dem Fabrikbesitzer, dem macht er im Grunde genommen keinen Vorwurf, sondern das ist, und da ist ja noch bei Hegel die Systemanalyse.
Marx hat einiges vorhergesehen, was heute eingetreten ist. Globalisierung, Monopolisierung, Finanzcrash, Armutsrevolten, Wachstumsschwäche. Ist der Kapitalismus am Ende? Diese Frage wird inzwischen auch unter den Eliten des Weltwirtschaftsgipfels diskutiert. Grund genug, das Kapital nochmal unter anderen Vorzeichen zu lesen, sagen viele Linke. Zum Beispiel Joachim Bischoff. Der 73-Jährige mit weißem, sorgfältig gestutztem Bart und blauer Strickjacke hat schon als Student Marx Lesekreise organisiert und nebenher, wie es sich damals für Linke gehörte, in der Fabrik gearbeitet. War in den 70er Jahren Lehrbeauftragter für Soziologie an der FU Berlin, damals eine Hochburg der Linken. Er hat zahlreiche Arbeiten zur politischen Ökonomie veröffentlicht und saß einige Jahre für die Linke in der Hamburger Bürgerschaft. Er hat praktisch sein ganzes Leben mit Marx' Theorien verbracht und ist davon überzeugt, Marx hat erkannt, wie der Kapitalismus bis heute funktioniert, Krisen produziert und dennoch am Leben bleibt.
Ein wesentlicher Punkt ist, woher kommt eigentlich dieser seit damals anhaltende Grundkonflikt zwischen Lohnarbeit und Kapital? Das zweite ist, Kapitalismus hat was mit beständiger Umwälzung des Produktionsprozesses zu tun. Und drittens, natürlich ist das Grundproblem heute der Finanzüberbau. Das ist, glaube ich, jetzt erst zum Teil relativ spät entdeckt worden in der Breite, dass Marx also eine relativ nüchterne Einschätzung über den Finanzsektor und den Bankensektor hatten und auch über die Schwierigkeit, das zu regulieren, zu steuern.
Die Finanzkrise 2008 wird nicht die letzte ihrer Art gewesen sein. Davon ist Joachim Bischoff überzeugt.
Wir leben momentan auf Zeit, bis uns da jetzt wieder so ein Ausbruch erwischt. Ein Teil der globalen wirtschaftlichen politischen Elite plädiert ja selber dafür, das zu verändern.
Dass Marx im Jahr seines 200. Geburtstages wieder mehr gelesen und diskutiert werde, freue ihn natürlich, sagt er. Aber Fakt bleibe auch, dass sich derzeit viele Leute nicht nach links, sondern nach rechts und ins nationalistische Fahrwasser begeben, weil sie unzufrieden mit den Verhältnissen seien.
Dass die Leute sagen, ja okay, dieses System garantiert weder für mich noch für die nächste Generation, also eine Existenz aus eigener Anstrengung. Das ist erstmal die Grundverunsicherung, die da ist. So, und da war vorher mal die Überlegung, dass das im Grunde eine Triebkraft für eine gesellschaftliche Transformation nach links ist. So, und das ist, war aber immer so, das ist kein Automatismus und das ist heute erst recht keiner. Da kann man dann sicherlich sagen, da war Marx vielleicht und Engels waren da ein bisschen zu optimistisch, dass sich das durchsetzen würde, aber
da schwingt gefasste Bitterkeit mit. Einzig die Arbeitspartei in Großbritannien, die Labour Party, macht es nach seiner Ansicht derzeit richtig, weil sie auf staatliche Regulierung statt auf Privatisierung setzt.
Labour will also das Gesundheitssystem renovieren, will also den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen etc. Mindestlohn erhöhen, alles Punkte, die bei uns eigentlich auch auf der Tagesordnung stehen. Eine gesellschaftliche Transformation jetzt von so einem System läuft über Institutionen. Während alle anderen europäischen sozialdemokratischen Parteien jammern, dass sie weit unter 10% abstürzen, meinetwegen Niederlande 5,7% in der letzten Wahl, gewinnt Labour, ist heute die stärkste Arbeiterpartei auf dem Kontinent und hat also eine Idee, wie Großbritannien aus der Sackgasse rauskommen kann. Und was anderes hatte meines Erachtens Marx auch nicht im Kopf.
Joachim Bischoff will sich noch nicht ganz zur Ruhe setzen. Seit ein paar Jahren leitet er wieder Kapitallesekurse. Im Seminarraum des Museums der Arbeit hat sich sein aktueller Lesekreis versammelt. Was treibt die Leute zur schwierigen Lektüre?
Ich glaube, dass Karl Marx und auch vor allem die Betrachtungen, auch wenn man vielleicht nicht mit allem übereinstimmt, ein wichtiges Werk der Weltliteratur sind, auch ein wichtiges Werk in der Betrachtung ökonomischer Prozesse.
Ich denke letzten Endes, das, was Karl Marx beschrieben hat, dass es nach wie vor richtig ist, ja, und dass wir vielleicht neu damit umgehen können nach dem Zusammensturz der Sowjetunion. Ja.
Weil wir halt in der Uni auch immer wieder sozusagen darüber reden, aber man liest das da halt nicht so wirklich. Und deswegen dachte ich, es ist ganz gut, wenn ich es mal verstehe.
Organisiert wird der Lesekreis als Teil des umfangreichen Rahmenprogramms zur Kapitalausstellung von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das Kapital zu lesen schafft kaum jemand alleine. Die Materie ist kompliziert.
Und das vierte wäre, also was ich schon gesagt habe, warum versteht man den Mist so schwer? Ja, das ist die Frage von verdrehtem Bewusstsein, Mystifikation, Warenfetisch, Kapitalfetisch.
Axel Lochner ist ehrenamtlicher Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er organisiert und moderiert für die Stiftung Bildungsveranstaltungen wie die heutige hier.
Wir haben in den letzten Jahren einen ganzen Schwung an Kursen gemacht. Einer hat angefangen vor 2,5 Jahren und dieser Kurs hat durchgehalten. Die wollten mit Band 1 anfangen und haben gesagt, nee, wenn wir schon dabei sind, ziehen wir das durch bis zu Band 3. Haben 2,5 Jahre sich relativ regelmäßig getroffen, daran gearbeitet. Das ist sozusagen der absolute Härtetest. Das, was wir hier heute machen, ist eine Spur einfacher selbstverständlich, weil wir ja auch nur wenig Zeit zur Verfügung haben.
Er redet gerne vor Leuten, hat zum Beispiel auch den Film Der junge Karl Marx in Hamburger Kinos als einer der Filmpaten vorgestellt. Mit seinen 65 Jahren ist er deutlich jünger als der linke Theoretiker Joachim Bischoff. Er stieß zur Studentenbewegung der 68er, als die schon voll im Gange war. Und Tausende mit dem Schlachtruf »Hoch die internationale Solidarität« auf die Straße gingen. Gegen den Vietnamkrieg, gegen Rassismus in Südafrika, gegen die Ausbeutung der damals sogenannten Dritten Welt. Hat er in dieser Zeit tatsächlich, wie so viele, an die von Marx proklamierte Weltrevolution geglaubt?
Ja, wenn Sie mich jetzt so intim fragen, auf jeden Fall. Und ich wollte gerne Bestandteil dieser Bewegung sein. Dafür gab es auch gute Gründe. Die Welt hat sich zu dem Zeitpunkt tatsächlich verändert. Die Kolonien haben sich befreit, reaktionäre Diktaturen in Europa, Spanien, Portugal, Griechenland konnten sich befreien. Und das gab uns auch den Eindruck, hier verändert sich die Welt.
Sein Verhältnis zum damals noch real existierenden Sozialismus beschreibt Axel Lochner in der Rückschau als ambivalent.
Auf der einen Seite war zu sehen, dass beispielsweise die sozialistischen Länder unterstützt haben den Kampf in Vietnam gegen den amerikanischen Angriff. Die sozialistischen Länder haben unterstützt den Befreiungskampf in Südafrika gegen die Apartheid. Das haben wir also als eine sehr positive internationalistische Unterstützung dieser weltweiten Konflikte gesehen. Und auf der anderen Seite wussten wir, wenn man in die DDR beispielsweise reiste, dass es eine sehr provinzielle, sehr kleinkarierte, sehr kleinbürgerliche Entwicklung war. Aber so war es eben. Das war eine Möglichkeit, den Einfluss der USA beispielsweise, den Einfluss anderer kapitalistischer Länder zu begrenzen.
Auf dem Höhepunkt der sozialistischen und der kommunistischen Bewegung in den 1970er Jahren beriefen sich weltweit Regierungen in 60 Staaten auf die Lehre von Karl Marx. Mit dem Zerfall der Sowjetunion Anfang der 90er allerdings landete der Kommunismus als Regierungssystem auf dem Müll der Geschichte. Und Marx gleich mit.
die Erzählung, die natürlich in Romanen nochmal wieder gespiegelt wird von dem Kommunisten, der den Arbeitern erzählt, es gibt ein Land, in dem ist es anders. Dem wird es anders getan, da sind wir frei, da sind wir nicht unterdrückt und so weiter. Das ist natürlich ein unglaublicher Ansporn, Marx zu lesen, Marx zu verstehen, zu überlegen, wie können wir das auch so werden lassen. Und an der Stelle, wo quasi sozialistische Alternative an sich zusammenfällt, fällt das weg. Die ganze Begeisterung darum, eine andere Welt zu schaffen, fällt weg. Und was übrig bleibt, ist die akademische Beschäftigung des vielleicht Intellektuellen, der den Kapitalismus verstehen möchte, um irgendwann eine Flaschenpost an die nächste revolutionäre Generation zu senden.
Sagt Lars Döbking, der am Hamburger Institut für Sozialforschung an seiner Promotion über die Entwicklung des Steuersystems in Italien arbeitet. Der 28-Jährige sieht jünger aus, als er ist. Die schwarzen Haare etwas zerzaust, das weiße Hemd umso akkurater. Seine Zukunft sieht er im Wissenschaftsbetrieb. Seinen Marx-Lesekreis hat er in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 besucht und eine andere, distanziertere Lesart des Kapital kennengelernt als die der 68er.
Den Lesekreis, den ich damals besucht habe, um meinen Marx damals kennenzulernen, hat niemand an die Weltrevolution geglaubt. Niemand hat ans Proletariat geglaubt. Von Klassenkampf hat auch nie irgendjemand geredet. Das war ein ganz wissenschaftliches, also nicht ein wissenschaftliches Interesse, aber ein eher erkenntnistheoretisches Interesse an Marx.
Marx begreift Lars Döbking als Denkgrundlage, auf die sich andere Wirtschafts- und Sozialtheoretiker nach ihm beziehen, nicht als Blaupause, um die heutige Wirtschaft zu verstehen.
Marx hatte eine andere Gesellschaft vor Augen, eine andere Wirtschaft vor Augen, konnte bestimmte Dynamiken, die wir heute beobachten, konnte er nicht sehen, weil sie ihm unbekannt waren. Er hätte nie über Digitalisierung nachdenken können. Trotzdem können wir vom digitalen Kapitalismus sprechen.
Außerdem, so Lars Döbking, eigne sich Marx nicht besonders, um an der Basis soziale Konflikte zu lösen, weil er dafür viel zu kompliziert sei.
Und wenn ich für Tarifverträge bei Textildiscountern eintreten möchte, weiß ich nicht, ob ich damit mich auf Marx und den Kapitalismus berufen muss. Das machen ganz viele Gewerkschafter schon gar nicht mehr. Und das ist, glaube ich, sehr klug an vielen Stellen. Wenn man Konflikte austrägt, dann wird Marx einem wahrscheinlich nicht so viel bringen. Aber vielleicht ist Marx wichtig, um zu erkennen, an welchen Stellen man die sozialen Kämpfe führt.
Deshalb lohne es sich immer noch, Marx zu lesen, denn seine Theorien geben Aufschluss über gleichzeitige Entwicklungen in verschiedenen Gesellschaften. Das sieht Axel Lochner anders. Er ermuntert die verschiedenen, auch neuen linken Gruppen zur offenen Diskussion darüber, wie man mit Marx auch heute noch praktische Politik machen kann. Im Rahmen der Veranstaltungen der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Linke Ökumene nennt er das. Ein Randgeschäft. Denn obwohl Marx als Analyst wieder salonfähig wird, in der Praxis hat die Linke kaum gesellschaftlichen Einfluss. Ein Erklärungsversuch.
Das hat natürlich damit zu tun, dass sie eine gewisse Tendenz hat, im Elfenbeinturm zu leben, sich mit Fragen zu beschäftigen, die eigentlich keinen Menschen wirklich interessieren, weil sie nicht gesellschaftlich relevant sind, sondern nur der inneren Theoriebildung und ideologischen Auseinandersetzung entsprechen. Und das ist wieder eine These von Marx, dass sich die Idee blamiert, wenn sie nicht mit den Interessen zusammenfällt.
Dabei biete die neoliberale Wirtschaftspolitik genug Ansatzpunkte, Marx wieder beim Wort zu nehmen, meint Axel Lochner.
Nehmen wir die sogenannten Wirtschaftsweisen, die jedes Jahr ein Gutachten formulieren, was im Kern immer wieder dieselben Dinge einer angebotsorientierten Politik in den Mittelpunkt stellt. Also sagt, haltet euch mal zurück mit den Lohnerhöhungen, lasst erstmal die Gewinnentwicklung kommen, das werden dann die Arbeitsplätze später sein. Das wird seit Jahrzehnten erzählt und ist seit Jahrzehnten offensichtlicher Unsinn, wie man sehen kann bei Siemens, den Entlassungen, bei Air Berlin und bei vielen anderen Beispielen auch.
Marx' These, dass die kapitalistische Produktionsweise unausweichlich an ihren eigenen Widersprüchen zugrunde gehen muss, die kann man in der Kapitalausstellung mit Holzklötzchen nachstellen. Hat der Turm eine gewisse Höhe erreicht, stürzt er ein.
Ich halte das immer für ein bisschen eine falsche Deutung, dass Marx gesagt habe, das würde von selber irgendwie zusammenbrechen, weil ihm ja schon immer betont hat, dass alle Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen ist.
Sagt Arthur Brückmann. Der 28-Jährige studiert Sozialökonomie an der Uni Hamburg und gehört dem Sozialistischen Demokratischen Studierendenverband SDS und dem AStA an.
Marx hat nicht gesagt, ja, wir müssen einfach nur uns irgendwie im Sessel zurücklehnen und dann irgendwie abwarten und dann fällt die Bestie irgendwie um, sondern dass er eben gesagt hat, dass diese Produktionsweise, diese Wirtschaft aus sich heraus immer Krisen produziert. Aber es ist so mal eine Phase dann entsteht, wo man politisch eben deutlich machen kann, okay, ein Wirtschaftssystem, das mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer sich selber vor die Wand fährt und dann so viel Leid und also soziales und ökologisches Elend irgendwie produziert, das sollten wir entsorgen, sollten wir überwinden.
Durch die Privatisierung staatlicher Aufgaben, das Vertrauen in den freien Markt und fehlende Kontrolle der Finanzmärkte habe sich unsere Gesellschaft entsolidarisiert, meint Arthur Brückmann. Viele Einzelne zweifelten am System, aber sehen keine Alternative.
Ich würde sagen, der Neoliberalismus ist ideologisch erschöpft, aber als Herrschaftsform ist er natürlich immer noch wirksam. Es gibt die entsprechenden Parteien, die sozusagen noch an der Macht sind, die aber große Schwierigkeiten haben, der Bevölkerung zu vermitteln, dass das jetzt zu ihrem besten Interesse ist, wenn man eben die Reichen immer reicher werden lässt und den Markt irgendwie befreit. Beispielsweise im Gesundheitsbereich findet man nicht mehr viele Leute, die sagen, es sollte im Krankenhaus darum gehen, dass Pharmaindustrie und Krankenhauskonzerne Gewinne machen. Findet, glaube ich, wenige Leute, die eben sagen, die wirtschaftlichen Probleme kriegen wir dadurch in den Griff, dass wir den Markt noch mehr befreien oder sowas. Also da, glaube ich, ist im Alltagsverstand schon angekommen, dass das nicht sozusagen korrekt ist. Da ist halt einfach die große Frage, was ist die Alternative? Da, glaube ich, gibt es schon auch hier wirklich eine große Unzufriedenheit. Die Frage ist sozusagen nur, ob man es schafft, das nach links zu bündeln. Und da, glaube ich, müssen wir gerade dran arbeiten.
Marx ist wieder im Gespräch. In den Sozial- und Volkswissenschaften, bei Menschen, die wieder mehr staatliche Regulierung und soziale Gerechtigkeit wollen, bei Altlinken, die Morgenluft schnuppern, und in den wieder auferstandenen Lesekreisen, die Marx Wort für Wort sezieren, um hinter die Kulissen des Kapitalismus zu gucken. Die jüngste Teilnehmerin, die nach ihrem Abitur gerade ein freiwilliges soziales Jahr bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung macht, schildert, was sie aus dem Marx-Lesekreis bei Joachim Bischoff im Museum der Arbeit mitgenommen hat.
An keinem Punkt kam jetzt für mich persönlich dieses, das ist jetzt eine totale Umwälzung von dem, was ich bisher gedacht habe. Ich glaube aber, das liegt daran, dass man dieses kapitalistische System sehr verinnerlicht hat. Und ich denke, dass uns das heute so offensichtlich erscheint, liegt daran, dass es eben damals die erste konkrete Beschreibung dieser Prozesse war. Das ist, glaube ich, für mich so das, was ich mitgenommen habe, dass viel davon schon da ist und dass man es irgendwie kennt, aber dass er das nochmal auf den Punkt bringt und beschreibt und dass er einen Lektor hätte gebrauchen können. Finde ich persönlich, also so die Hälfte der Fußnoten ist eigentlich nur die Beleidigung von anderen Autoren oder Ökonomen, von denen er sagt, die sind alle dumm. Oder er springt unglaublich viel in diesen Text und da ist, dachte ich an einigen Stellen so, Engels, da hättest du noch mal drüber gucken können oder so.
Marx zu lesen und zu verstehen und ihr Wissen dann an andere weiterzugeben, ist übrigens eine Aufgabe, der sich mit professioneller Begeisterung offenbar vor allem Männer widmen. Guckt man bei Wikipedia auf die Liste der Bücher, die über Marx geschrieben wurden, findet sich zwischen über 100 Werken nicht mal eine Handvoll an Autorinnen.
Jetzt sind wir im letzten Raum, das Kapital diskutieren, angekommen. Es ist der Brückenschlag in die Gegenwart und es ist die Frage, wie aktuell ist Marx heute?
Die Besucher der Ausstellung »Das Kapital« sind eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. An den Wänden hängen hunderte Zettel, die sie hinterlassen haben. Auf einem steht »Wohnen als Grundrecht. Grund und Boden gehören nicht in private Hand.« Auf einem anderen »Weniger konsumieren, mehr denken.« Auf einem nächsten »Grundeinkommen jetzt« oder auch »Organisation der Wirtschaft nach den Bedürfnissen der Menschen.«
Das ist wunderbar für uns. Dieses Prinzip geht auf, die Leute beteiligen sich ganz intensiv und sie antworten auch ernsthaft.
An einer Wand können Besucher die Frage beantworten, was aus ihrer Sicht keine Ware sein sollte.
Wir sehen so, die meisten Aufkleber haben Gesundheit, Wasser und Freiheit. Und sie sind so weit, dass sie nicht nur Rechtschreibfehler in unseren Thementexten korrigieren, sondern auch neue Begriffe in unserer Warenwelt anbringen. Was sollte keine Ware sein? Hat jemand einen Zettel angeklebt? Der Mensch sollte keine Ware sein. In meinen Augen haben wir das vergessen. Eine absolut sinnvolle Ergänzung.
NDR Info Forum am Sonntag. Marx Reloaded, die Renaissance des Kapital von Katharina Jetter. Technik Doris Hanefurt, Regie Marion von Klarenau, Redaktion Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.